Auweia Weihnachten. Ziemlich nikolausige Geschichten aus dem gleichnamigen Buch von André Kudanatsch. Mit Musik von Andreas Groß. Dona Nobis Pistazien. Oh, ich liebe weihnachtliche Kulturprogramme. Mit dahingestammelten Gedichten, gut gemeinten und weniger gut klingenden Gesängen und mit den unvermeidlichen Blockflötenkindern, die durcheinander flöten und sich vorher nicht wirklich auf ein Lied geeinigt haben. Da wird mir warm ums Herz. Denn ich weiß, spätestens am Heiligen Abend erreicht all dies seinen Höhepunkt und ist danach für ein Jahr vorbei. Wirklich, ich liebe weihnachtliche Kulturprogramme, vorzugsweise an Orten, die eisekalt sind. Das kann eine kleine, schiefe Dorfkirche sein oder ein Hinterhof, durch den ein garstiger Wind pfeift. Damit ist es nämlich mehr als gerechtfertigt, des Öfteren zum wärmenden Glühwein zu greifen. Wie zum Beispiel im Erfurter Kulturhof Krönbacken, in den das erfreuliche Theater an den Adventswochenenden zu Liedern und Geschichten am Feuer lädt. Der Name ist Programm. Zwei große Feuerschalen stehen vor der provisorischen Bühne und sind prall mit glühenden Briketts gefüllt. Ab und zu schreit ein Kind unvermittelt auf, weil es zu nah an die Schalen geraten ist und ein Geruch nach angesenktem Anorak hängt in der Luft. Das erfreuliche Theater ist eine gemischte Truppe. Musiklehrerin mit großen Ambitionen, Studentinnen mit vielen Semestern und freie Schauspieler ohne Anstellung stürzen sich in Weihnachtsdarbietungen. In ihren Geschichten geht es um die Weihnachtsgans Auguste, die Fliege Frieda, die die letzte Fliege des Jahres ist, oder den Ochsen und den Esel, die das Geschehen in der Krippe kommentieren. Wir erfahren, wie der Whisky nicht im Essen, sondern im Koch landet, wie die Omas zum Fest aufgeteilt werden und was passiert, wenn der Baum nadelt. Das Angebot wiederholt sich zuverlässig Jahr für Jahr. Weihnachten tut das ebenso. Mich hat dieses weihnachtliche Kulturprogramm so sehr begeistert, dass ich der Truppe sogar beitreten wollte. Im letzten Moment bekam ich kalte Füße, weil zum Programm auch schöne, mehrstimmige Gesänge gehören. Sie sind tatsächlich schön. Diese Schönheit hätte ich mit meinem Gebrummen zunichte gemacht. Somit blieb und bleibe ich dem aktiven Part am erfreulichen Theater unerfreulich fern. Obwohl, beim alljährlichen Höhepunkt des Programms kann ich nicht an mich halten und brumme mit bei Dona Nobis Pistazien. Künstler und Publikum singen diesen Kanon friedlich vereint. Seine Melodie ist leicht. Auch unbedarfte Sänger und Sängerinnen können sie auf Anhieb bewältigen. Wobei meine Frau mich längst aufgeklärt hat, dass es sich bei dem Lied von den Pistazien um Dona Nobis Pacem handelt. Gib uns Frieden. Brenda hat das große Latinum, ich habe nur Latte Macchiato und mittlerweile nicht mal mehr den, wegen Laktoseintoleranz. Spätestens wenn sich die Masse im Kanon bei Pacem Pacem trifft, klingt das für mich wie Pistazien. Ich liebe Pistazien und so schmettere ich frei heraus Dona Nobis Pistazien. Statt gib uns Frieden, gib uns Pistazien. Das ist konkret und obendrein nahrhaft. Ich blicke um mich. Mein Pistaziengesang steckt die Leute an. Sie greifen das Wort Pistazien begeistert auf, besonders die umstehenden Männer. Ein Lied wird rund erneuert. Wir schreiben Geschichte, nein, wir singen sie. Oh, ich liebe weihnachtliche Kulturprogramme. Plötzlich schreit ein Kind, das in die Feuerschale gefasst hat und reißt mich aus meinen Träumen. Kaum hat das Kind fertig geschrien, träume ich weiter. Ich könnte mit einem eigenen Weihnachtsprogramm auftreten. Dafür würde ich vorneweg Geschichten aufschreiben, die mehr oder weniger nikolausig geraten wären, diese in ein Buch packen und anschließend für eine CD daraus vortragen. Ein guter bis sehr guter Pianist würde mich aus freien Stücken begleiten und angejazzte Weihnachtslieder beisteuern. Ich müsste nicht dazu singen und höchstens hin und wieder ein Yeah einstreuen. Wir hielten den Brandschutz ein und hätten keine Feuerschalen. Und nach den Auftritten würden wir uns eine Tüte Pistazien teilen. Ich weiß, das klingt absurd, aber man wird ja noch träumen dürfen, gerade wenn Weihnachten vor der Tür steht. Ich glaub, da hängt ein Elch. Ich glaub, da hängt ein Elch, sagt Brenda und deutet auf die Wohnungstür. Ich springe vom Sofa und reiße die Tür auf. Es stimmt. Ein Elch baumelt von der Decke des Treppenhauses, ein kleiner Elch, und er ist aus Plüsch. Seine Vorderbeine und Hinterbeine sind unwürdig zusammengebunden und über einen langen Holzlöffel geschoben, an dem er erlegt und ergeben kopfunter von der Decke hängt. Natürlich spielt er das Rudolf-Lied, als ich ihm auf die Nase drücke. Natürlich blinkt die Nase dazu. Ah, es geht wieder los, stelle ich fest. Brenda ist mir gefolgt und verdreht die Augen. Sie weiß, was das heißt. Der Elch ist eine Kriegserklärung. Damit beginnt der vorweihnachtliche Dekokrieg. Nachbar Horst und ich übertrumpfen uns gegenseitig, wer die größte weihnachtliche Scheußlichkeit ins Treppenhaus bringt. Der Elch ist der Vorjahressieger. Horst muss sich seiner Sache sehr sicher sein, wenn er damit in diesem Jahr einsteigt. Doch ich bin gut vorbereitet. Aus Läden, in denen der Mac geizt und der Pfennig pfeift, habe ich allerhand herbeigeschleppt. Lächelnd kombiniere ich den baumelnden Elch mit einem halben Meter Weihnachtsmann, den ich vor unseren Schuhen parke. Natürlich singt der Weihnachtsmann den Jingle Bell Rock, wenn man ihm auf den Bauch drückt. Natürlich schwingt er die Hüften dazu. Es steht mindestens unentschieden, 1:1. Für einen kleinen Vorteil werfe ich noch eine Fußmatte mit einem aufgemalten Weihnachtsmannkopf vor die Tür. Ho, 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 steht unter dem Bart. Brenda schnauft und schließt die Tür hinter uns. Drinnen ist es lauschig, draußen freunden sich Weihnachtsmann, Fußmatte und Elch miteinander an. Wichtig im Dekokrieg ist, dass sämtliche Kampfhandlungen unbemerkt erfolgen. Es wird heimlich still und leise geschmückt. Niemals darf man dabei von der Gegenseite erwischt werden, sonst gilt der Punkt nicht und man muss so tun, als ob man sowieso etwas in den Keller bringen oder nach der Post schauen wollte. Als ich am nächsten Tag nach Hause komme, thront eine Leninbüste zwischen unseren Wohnungstüren. Ich kenne diesen Lenin. Er ist grün angemalt, trägt eine Sonnenbrille und eine Weihnachtsmannmütze. Damit hat Horst vor 2 Jahren gewonnen. Doch diesmal habe ich etwas, um gegen Wladimir Iljitsch auszugleichen und darüber hinaus in Führung zu gehen. Niemand kann mich stoppen. Brenda ist nicht da. Ich knote eine 10 Meter lange grüne Kunstgirlande ans Treppengeländer bis zum nächsten Absatz und verziere sie mit Weihnachtsaufklebern, die die Schwiegermutter für mich aus Frauenzeitschriften glaubt. Schmunzelnde Weihnachtsmänner, pausbäckige Engelchen, freche Schneeflöckchen. Das Resultat kann sich sehen lassen. Es ist fantastisch, es ist grässlich, es ist hässlich. Nach meinen Berechnungen führe ich 3:2. »Oh, musste das sein?« fragt Brenda, die die Treppe hochstapft. »Ja, das musste sein.« Ich zeige ihr einen Daumen hoch. Sie schüttelt den Kopf und Katrin, Horsts Frau, die Brenda begleitet, schüttelt ihn ebenfalls. Letztlich verhält sie sich wie Brenda. Sie lässt uns machen. Immerhin landet der Schund dann nicht in der Wohnung, sondern davor. Während wir zu dritt die Girlande betrachten, trifft auch Horst ein. Er sagt, netter Versuch, Herr Nachbar, und verschwindet. Katrin zuckt die Schultern und folgt ihm. Als nächstes messen wir unsere Kräfte am Flurfenster. Horst klebt Schneemann-Fensterbilder hinein und behängt die braune Pflanze, die im Fensterbrett vor sich hin dümpelt, mit grindigen Schnitzereien. Ich reagiere mit einem 24-teiligen Engelsorchester, das mal in einem Adventskalender steckte, der an einigen Tagen aber nur einen Notenständer oder eine große Trommel enthielt. Es tritt direkt neben der Pflanze auf und macht sich breit. Horst gibt nicht auf, er hängt ein Kugelglockengebinde an seine Eingangstür. Darüber kann ich nur müde lächeln. Sofort folgt an unserer Tür ein riesiger Nikolausstrumpf. Ich liege weiter vorn, 5:4. Die Kinder aus den unteren Etagen steigen zu uns ins Dachgeschoss, um eine Runde zu staunen. Horst zieht eine Weihnachtsmütze über die beiden Treppenpfeiler. Ich setze zwei Kantenhocker auf die oberste und unterste Stufe, einen Keramikschneemann und einen platten hölzernen Weihnachtsmann. Dazu streue ich Kunstschnee ins Fensterbrett. Das ist ein klares 6:5 für mich. So bleibt es bis zum 23. Dezember. Mit dem Baum, den wir eben gekauft haben, stapfe ich die Treppe hinauf. Bevor ich den letzten Absatz erreicht habe, sehe ich es. Im Fensterbrett ist mein Orchester klar und deutlich zusammengerückt. Die Engel warten hintereinander in Zweierreihe. Sie sind abmarschbereit. Es sieht nach einer Kapitulation aus. Was soll das? Frage ich durch den Baum hindurch Brenda hinter mir. Ich sehe sie gar nicht. Ach, geh nur weiter, antwortet der Baum mit Brendas Stimme. Du wirst es schon merken. Als ich es merke, rutscht mir der Baum aus den Händen. Quer über die gesamte Länge der Flurwand ist ein Strick gespannt mit Fotos aus 3 Jahren Dekokrieg. Der Elch, der Lenin, mein Orchester, alle haben ein eigenes Polaroid. »Das ist ja eine verdammte Ausstellung«, stammle ich. »Ja, gefällt sie dir?« Brenda klingt wie eine sehr stolze Brenda. »Die haben Katrin und ich gestern gemacht und heute Vormittag aufgehängt. Das sollte eine Überraschung sein.« »Ich bin fassungslos. Ist das Verrat?« Horst tritt aus seiner Tür. Auch er sieht nicht wie ein Sieger aus. »Komm, wir trinken einen Schnaps«, schlägt er vor. Ich parke den Baum vor unserer Tür und nehme das Angebot gern an. Hinter meinem Rücken sendet Brenda Katrin irgendwelche Zeichen. Katrin grinst. Ich drehe mich um. Brenda grinst. Nach dem zweiten Schnaps grinsen auch Horst und ich wieder. Und dann gratulieren wir den Frauen zum gewonnenen Dekokrieg. Das Fest kann kommen. Im Februar sind die gesammelten Scheußlichkeiten verschwunden. Meine Zutaten habe ich Horst überreicht, der sie heimlich im Keller versteckt. Katrin muss nicht alles wissen. Ich brauche meine Zutaten nicht mehr. Wir ziehen um in eine neue Gegend, dorthin, wo dauerhaft Weihnachtsfrieden herrscht. So malte sich Brenda jedenfalls aus. Aber Horst hat mir den Elch und den Holzlöffel geschenkt. Das ist ein guter Anfang. Weihnachtsmarktbesucher. Kaum öffnet der Weihnachtsmarkt, strömen sie herbei. All die Leute aus nah und fern, die schrecklich gern auf diesem Weihnachtsmarkt unterwegs sind. 5 Gruppen fallen dabei ganz besonders auf. Gruppe 1: Die Kinder. Eltern fräsen sich mit Kinderwagen durch die Besoffenen und die Dunkelheit und hinterlassen eine Schneise von überfahrenen Füßen, abgestürztem Essen und verschüttetem Glühwein. Die Kinder in diesen Kutschen müssen erst noch größer werden, um selbst loslaufen zu können. Wenn das geschieht und sie selbst loslaufen können, sind sie rasch von oben bis unten mit Ketchup, Zuckerwatte und Kinderpunsch beschmiert und extrem klebrig. Kinder, die sich derart eingecremt an eine Weihnachtsmarktbude lehnen, müssen anschließend freigeflext werden. Meistens ist ihnen vom Süßkram speiübel und nicht allein vom Süßkram. Da sie kleine Wesen sind, befinden sich ihre niedlichen Gesichter im Gedränge immer auf Arschhöhe der Erwachsenen. Details erspare ich uns, nur so viel. Da unten ist die Luft sehr dick. Gruppe 2. Die Jugendlichen laufen vorzugsweise in dünnen Jäckchen oder in T-Shirts auf dem Markt umher, wollen dort eigentlich gar nicht sein. Gucken sich nichts an und schleppen über Stunden eine offene Flasche Bier mit sich herum. Hören nicht auf die Weihnachtsmarktmusik, lassen vielmehr eigene Bässe aus dem Rucksack dröhnen, solange der Bluetooth-Lautsprecher noch Saft hat. Schlagen einfach die Zeit bis zur Zukunft tot. Wissen im Idealfall, dass nach Weihnachten ein neues Jahr beginnt und sie näher ans Erwachsensein rücken werden. Wenn das Taschengeld reicht, nutzen sie die Temporunden im Kettenkarussell und kotzen sich frei. Finden das super, denn endlich ist in ihrem Leben etwas passiert. Gruppe 3. Ältere Männer tragen zwar Funktionsjacken, müssen trotzdem ständig pinkeln, je nach Pegelstand gleich hinter die Buden, trinken ohne Unterlass weiter und sehen keinen Zusammenhang zwischen dem oben rein und unten raus, rufen mit Vorliebe »Lass mal die Luft raus« beim Nachfüllen der Becher, lachen sich schlapp über so viel Originalität und über zopfige Altherrenwitze, finden sich mit jedem Schluck witziger und jünger, sprechen zwischendurch die fremden Frauen an, die ihnen begegnen, und zwar mit junge Frau, schöne Frau oder Fräulein. Viele begegnen ihnen nicht, da sie über Stunden im Rudel an ein und demselben Glühweinstand herumhängen, weil sie altersbedingt nicht mehr so gut laufen können. Das wird durch das Stehen übrigens nicht besser. Je nach Geschmack der Ehefrau tragen sie Weihnachtsmützen und oder Weihnachtspullover und oder Weihnachtssocken und was sonst so Weihnachtliches in den Läden herumlag. Verlieren sie den Gruppenanschluss, passiert eine schreckliche Verwandlung. Sie werden zu orientierungslosen und hilflosen Greisen, die frierend das wärmende Weibchen suchen und durch die Gänge tattern. Gruppe 4. Ältere Damen. Völlig entgegengesetzt dazu verhalten sich die gleichaltrigen Ehefrauen, die allein befreit und losgelassen als Mädelsrunde losziehen. Sie streifen über den kompletten Weihnachtsmarkt und lassen keine Bude aus. Von wegen Friede den Hütten. Die Ladies sind außer Rand und Band. Vorzugsweise tragen sie blinkende Elchgeweihe auf dem Kopf, die sie total verrückt und spassig mit 3S finden. Durch diese Geweihe geht es noch bunter auf ihren Köpfen zu, auf denen sie kecke Kurzhaarfrisuren mit Strähnchen in den Farben des Regenbogens ausführen. Diese schillernde Mischung scheint ihnen direkt ins Gehirn durchzusickern, denn sie gackern pausenlos und reden viel zu auffällig über den süßen Verkäufer gerade eben, der mindestens 10 Jahre jünger ist als sie. Weil sie vor Aufregung vergessen haben, dass sie ein lustiges Elchgeweih auf dem Kopf tragen, kaufen sie am nächsten Stand wieder eins oder ein ganzes Dutzend für alle Freundinnen aus dem Kegelverein gleich mit. Sollte ihnen bei dieser Aufregung die Gruppe abhanden kommen, reagieren sie komplett anders als die verlorenen Herren. Sie zücken ihr Handy und telefonieren, simsen, whatsappen sich zurück in ihren Haufen, bis die Schwarte kracht. Anschließend haben sie sich viel zu erzählen darüber, wie es bloß passieren konnte, sich so zu verlieren und so wiederzufinden. Und weil das so extrem wichtig ist, werten sie es mit richtig viel Energie aus, damit wirklich niemand auf dem Weihnachtsmarkt auch nur eine Silbe verpasst. Darauf einen heißen Franzosen oder wie der nächste fiese Fusel heißt. Gruppe 5. Die Leute vom Dorf. Sie stammen aus dem Wald und sind daher stämmig. Mit Oberschenkeln wie Bäume stehen sie genauso stabil. Bei ihnen dürfen die Mädchen wie ihre Brüder aussehen. Niemand muss sich rasieren. Sie tragen Partnerlook von der Jacke bis zu den humpigen Beinen darunter und halten sich bevorzugt mitten in den Gängen auf. Egal wie voll der Weihnachtsmarkt ist, dort stehen sie fest wie ein Fels im Kiefernwald und machen in Seelenruhe ein Foto von der blinkenden Lichterkette. Wahrscheinlich drucken sie das Bild daheim aus und hängen es auf und denken, oho, so blinkt es nur noch bei uns. Gern halten sie, weiterhin den Weg blockierend, untereinander einen kleinen bis großen Schwatz über die neuesten Neuigkeiten in ihrem Kaff, das so viel besser ist als die Stadt. Die Stadt kommt ihnen seltsam vor. Sie beklagen die Preise und kaufen erst recht jeden Ramsch. Häufig wissen sie gar nicht, was sie da erwischt haben. Hauptsache, es glitzert. Wie die wertlosen Glasperlen, die Kolumbus den Indianern andrehte. Jetzt kommen die Reste unter den Hammer. Doch der Eindruck trügt. Diese Gruppe ist gefährlich. Erstens ist sie äußerst wehrhaft. Wer sie rempelt, wird zurückgerempelt oder weggebolzt, so wie man es eben daheim mit Schwein und Kuh macht. Zweitens verteuern sich die Angebote an jeder Bude, vor der diese Tölpel anlanden. Was nur gerecht ist, wenn sie zum Beispiel Fragen stellen wie, was ist denn in der Schafskäsetasche drin? Oder, worin besteht denn der Unterschied zwischen weißem Glühwein und rotem Glühwein? Oder einen neuen grausamen Plural prägen, wir nehmen noch 5 Glühweinze. Sparfüchse entscheiden sich an der Glühweinbude ohnehin für Glaspfand, weil das günstigste Angebot auf der Preisliste ist. Wenn sie unverrichteter Dinge durstig weiterziehen und schließlich nebenan Met statt Met ordern, möchte man ihnen glatt die Zwiebelringe reichen. Reimzeit. Mein Vater hat mir jede Menge Quatsch beigebracht. Zu Weihnachten sagt er bis heute dieses Gedicht auf. Der Weihnachtsbaum ist öd und leer. Die Kinder schauen blöd umher. Da lässt der Vater einen krachen. Die Kinder fangen an zu lachen. So kann man auch mit kleinen Dingen den Kindern große Freude bringen. Er musste es nicht krachen lassen. Ich war schon mit dem Gedicht zufrieden. Vielleicht wollte ich es auch unbewusst nicht darauf anlegen, ob mir das Krachen tatsächlich zugesagt hätte. Denn wie es in den Reimen hieß, der Weihnachtsbaum ist öd und leer. Was, wenn er genau durch das viele Krachen lassen so schrecklich genadelt hatte? Sämtliche Testreihen dazu lehne ich ab. Bei Bäumen mit echten Kerzen könnte es zu Verpuffungen kommen. Mein Vater passte auf. Kaum hatte er gemerkt, dass ich die reale Existenz des Weihnachtsmanns anzweifelte, weil die Kinder im Kindergarten das Gegenteil behaupteten, stiftete er mich an, dem Alten zu Heiligabend folgenden Vers entgegenzuposaunen. Lieber guter Weihnachtsmann, ich weiß ja, wer du bist. Heute spielst du Weihnachtsmann, doch morgen fährst du Mist. Wir übten diese 4 Zeilen täglich, bis der Weihnachtsmann dann kam. Nachmittags am 24.12., aber dann traute ich mich nicht, obwohl ich wusste, dass Sigi Lehmann in dem Kostüm steckte. Sigi Lehmann, der tatsächlich täglich mit seinem Traktor durch das Dorf tuckerte, die verschiedensten Fuhren hinten angehängt, darunter auch Mist. Seine Weihnachtsmannmaske war leicht eingedrückt, die Nase ging nach innen. Ich wusste sofort, zu so einer finsteren Fratze sagt man nichts Freches, sonst wird man knallhart in den Sack gesteckt. Sigi Lehmann mit seinen Treckerfuhren konnte einen sonst wohin verschwinden lassen. Der war sowieso ein seltsamer Mann. Er wohnte 2 Häuser weiter und heizte im Winter so, dass eine Stichflamme wie eine Fackel über seinem Schornstein stand. Die meisten Kinder sahen eine derartige ewige Flamme vielleicht bei den Olympischen Spielen brennen oder mussten mit dem Bus zum nächsten Chemiekombinat fahren, um sie hoch oben auf dem höchsten Schloh zu entdecken. Doch wir in unserem Dorf hatten sie rund um die Uhr. Niemand wusste, was Sigi Lehmann dort verbrannte. Vielleicht fuhr er ja die Kinder, die er als Weihnachtsmann in den Sack steckte, gar nicht weg, sondern darum stotterte ich diesem Weihnachtsmann lieber nur das übliche Verslein vor, das mit dem Böse anschauen und Rute einstecken und artig sein natürlich. Mein Vater gab jedoch nicht auf und präsentierte den nächsten umgedichteten Spruch. O Tannenbaum, der Lehrer hat mich blau gehauen. Dieser Reim war pädagogisch überhaupt nicht wertvoll. Er musste aus einer Zeit stammen, zu der es noch die Prügelstrafe gab. Diese Zeit war längst vergangen. Keiner wollte sie zurück, ich schon gar nicht. Darum tauschte ich einfach den Gehauenen aus. O Tannenbaum, der Lehrer hat dich blau gehauen. Nun bekam der Baum selbst die Prügel ab. Genervte Lehrer, von ihren Schülern in den Wahnsinn getrieben, rennen in den Wald und dreschen auf die Bäume ein, bis diese blau gehauen dastehen. Das konnte ich mir gut vorstellen und kann's noch heute und denke dabei vorrangig an Blautern und Blaufichten. Die aktuelle Neuauflage dieses Sprüchleins zielt in eine ganz andere Richtung und verzichtet aufs Hauen und Stechen. Nachbarsjunge Karl hat sie mir freudestrahlend vom Balkon heruntergekräht. O Tannenbaum, die Oma liegt im Kofferraum. Da ist was dran. Nach der Geschenkeübergabe geht's heim. Oma hat geliefert und wird nicht länger gebraucht. Puh, ist das böse. Manches Gedicht sollte man besser nicht interpretieren und einfach nur ein Gedicht sein lassen. Lyrik ist schwürig, lautet ein geflügelter Satz, und er flattert nun gerade rechtzeitig herbei. Zu Weihnachten sind wir überall von Gedichten umgeben, sogar beim Urologen habe ich eins entdeckt, und das möchte ich Ihnen jetzt nicht vorenthalten. Sind die Glocken länger als das Seil, beginnt des Lebens 2. Teil. Hallihallo. Juche, juche, ich mag den Schnee. Die Welt ist nicht mehr so verdreckt, alles ist weiß zugedeckt. Hallihallo. Es hat geschneit die ganze Nacht, nun liegt sie da, die weiße Pracht. Mittendrin lehnt steif der Sören, Eis im Haar und tief gefroren, Hallihallo. Ja, was ist der auch so dumm und treibt sich nächtens draußen rum. Jetzt fällt er um, was frostig kracht. Wer Angst hat, der wird ausgelacht. Hallihallo. Schneeball, Schlacht und Schneemann bauen, doch schon fängt es an zu tauen. Erst macht es Plitsch, dann macht es Platsch und dann ist alles nur noch Matsch. Hallihallo. Vorbei das kleine Winterglück, der Sören bleibt im Wald zurück. Im Frühling beim Spazierengehen werden wir ihn wiedersehen. Hallihallo. Wer kommt bei dir zu Hause? Wer kommt bei dir, will Brenda wissen. Ich zucke zusammen. Die Grammatikpeitsche hat mich getroffen. Ein zweiter Schlag folgt. Denn Brenda ergänzt ihre Frage. Wer kommt bei dir zu Hause? Ich verziehe schmerzerfüllt das Gesicht. Solche Spreche kenne ich nur von kleinen türkischen Jungs. Als ich in jungen Jahren als Promoter vor Bahnhöfen Windrädchen und Sonnenblenden für Kinderköpfe verteilte, verlangten diese Jungs, »Hey Alter, kann ich Ding, das dreht den Wind?« oder »Hast du halbe Hut?« Oh nein, in diese Reihe passt Brenda nicht. Soll sie auch nicht. Ich werde ihr helfen und korrigiere ganz sanft, »Wer kommt zu dir nach Hause?« »Oh, Herr Schlaumischlau«, braust Brenda auf, »das kann sie exzellent, du Lehrerkind.« Das ist fast das Schlimmste, das sie zu mir sagt. Scheiß Lehrerkind ist schlimmer. Schlaumischlau oder Holzkopf sind dagegen regelrecht anheimelnd. Schlaumischlau ist bereits verbraucht. Ich muss einlenken. Brenda kommt mir zuvor. Du Holzkopf, ich meine, wer bei dir zu Hause kommt? Ich bin für Deeskalation und lasse mich darauf ein. Zögerlich probiere ich es. Bei mir zu Hause kommt der Ablesedienst. Draußen klebt ein entsprechender Zettel am Eingang. Ach, nochmal von vorn, stöhnt Brenda, und extrem langsam nimmt sie mich mit in ihre Gedankenwelt. Ich wollte von dir wissen, wer bei euch daheim die Geschenke zu Weihnachten bringt. Ach, so steuere ich bei. Damit zeige ich an, dass ich wieder in der Spur bin. Also, setzt Brenda an, bei mir zu Hause kommt das Christkind. Ohoho, der Jesus als Baby, will ich wissen. Na, darf ich mal ausreden? Ich nicke eifrig. Brenda macht weiter. Das Christkind sieht man nicht, das legt die Geschenke ab und verschwindet. Dann ertönt ein Glöckchen und man darf in das Zimmer. In dem vorher noch das Christkind war, genau. Und wie sieht's nun aus? Na, hörst du eigentlich zu, man sieht es nicht. Na, ist es jetzt der Jesus als Baby oder ein kleines Mädchen in einem weißen Kleid, das sich mit euren Geschenken abrackert? Nein, das ist eher sowas wie der Heilige Geist, der Geist des Christkinds. Hoi buh, hoi buh, heule ich wie ein Schlossgespenst und Brenda ist stocksauer, weil ich sie unterbreche. Sie brüllt, das Christkind selbst ist das Geschenk. Und warum bringt's dann welche? Weil es die Leute sonst nicht raffen, du Heide. Brenda reicht es, sie atmet hörbar aus und legt nach. Bei euch kommt bestimmt Väterchen Frost mit seiner komischen Assistentin, bei euch waren doch die Russen. Ich bin entsetzt. Snegurotschka, Väterchen Frost hat Snegurotschka und deshalb ist hier noch lange nicht Russland. Wir sagen gar nichts mehr. Jeder guckt eine Wand an. Schließlich bricht Brenda das eisige Schweigen. Und wer kommt nun bei dir zu Hause? Bei mir zu Hause kommt der Weihnachtsmann oder Knecht Ruprecht. Na, wer denn jetzt? Na, mal so, der eine sagt das, der andere das. Da gibt's keinen Unterschied. Die sehen auch komplett gleich aus. Roter Umhang, Sack und Rute und so. Also wie Santa Claus. Nein, anders. Ein bisschen gruseliger und ohne Coca-Cola, vollendet Brenda meinen Satz. Na, jetzt bist du aber schlau, mi schlau, knurre ich, weil Brenda mit ihrem Wissen über Amerika pranzt, obwohl sie nur aus Franken stammt. Immerhin kommen bei uns keine unsichtbaren Kinder, die klingeln und verduften, als ob sie einen Klingelstreich spielen. Ehe Brenda reagieren kann, fahre ich fort. Und mit Cola hat unser Weihnachtsmann überhaupt nichts am Hut. Der hat nach Schnaps gerochen und nicht nach Cola. Und durch Kamine kriecht er gleich gar nicht wieder in Santa Claus. Da passt er gar nicht durch. Ich habe mich in Rage geredet. Nun ist alles raus. Mehr fällt mir nicht ein. »So war es doch nicht gemeint«, entschuldigt sich Brenda. »Ja, ja, schon gut.« Ich beruhige mich, leider etwas zu schnell. Sofort ist für Brenda ein Haken dran und sie fasst für sich zusammen. »Also ich finde das Christkind besser als dein Knecht Ruprecht.« »Hör, mir geht's genau umgekehrt. Meinen Knecht Ruprecht, den sieht man wenigstens.« So kommen wir nicht weiter. Wir brauchen eine dritte Meinung. Am nächsten Tag erwische ich unseren Nachbarsjungen Karl. Er ist im Hof und sprüht sich tonnenweise Haarspray in die Frisur. Das stinkt. Bestimmt hat ihn seine Mutter deshalb nach draußen geschickt. »Hallo, Karl«, grüße ich ihn durch das Zischen der Spraydose hindurch. »Hallo«, sagt er und setzt die Dose ab. »Sag mal, wer kommt bei euch zu Hause?« »Hä?«, macht Karl. »Ich schlage mir vor den Kopf. Ich meine, wer kommt zu euch nach Hause?«, versuche ich es erneut. »Alle möglichen Leute«, meint Karl. »Und zu Weihnachten?« »Da auch«, antwortet Karl. Er überlegt, »nee, da fahren wir ja weg. Also zuerst sind wir noch da, dann fahren wir weg. Da musst du Mama fragen.«
»Ich meint jetzt aber das Christkind oder den Weihnachtsmann.«
»Hä?«, macht Karl. »Na, wer bringt bei euch die Geschenke?« »Amazon«, kommt es wie aus der Pistole geschossen.
Karl setzt das Haarspray an und sprüht wieder los.
Brenda und ich haben umsonst gestritten. Christkind und Knecht Ruprecht sind nette Erinnerungen. Jeder hat seine und Karl hat Amazon.
Digitales Schrottwichteln. Schlümpfe, Schweinchen, Bärchen, Kätzchen, Vögelchen, Engelchen, Wichtelchen und niedliche Waschbären. Sie quieken mit hohen Stimmchen zuckersüßes Zeug zum Wochenende, zu Feiertagen und zu Weihnachten.
Über WhatsApp senden sich die Menschen diese schleimigen Videos zu, bis der Datenspeicher ihrer Smartphones zugemüllt ist und nichts mehr funktioniert. Besonders rüstige Senioren, die neu einsteigen in diese Trash-Welt, sind gefährdet. Sie räumen ihre Handyspeicher niemals auf. Wenn sie hiermit daran erinnert werden, machen sie hoffentlich Platz. Und so gesellen sich Glückskäfer, Glücksbäume und Glücksraketen hinzu und im Sekundentakt weitere lustige Bilder, die selten wirklich lustig sind. Leite sie an all deine Freunde weiter, sonst fällt Weihnachten wahrscheinlich aus. So penetrant panisch wird man im Dezember zugemüllt. Ich schicke dir ein Video, du sendest mir zwei Spaßbildchen zurück. Wir beschenken uns gegenseitig mit belanglosem Mist. Durch dieses digitale Schrottwichteln wird unsere Freundschaft immer größer und immer unpersönlicher. Selten folgt ein selbstgetippter Gruß dazu, es wird einfach weitergeleitet. Schnell, schnell, nicht groß warten, sonst schickt es ein anderer zuerst. Etwa das Bild von einem durchaus knackigen Frauenpo im String mit der Frage, woran erinnert dich das? An Backen im Advent. So die Version für die Herren. Für die Damen heißt es, heute machen wir was für Bauch, Beine, Po, Plätzchen. Und passend dazu, mein Lieblingswintergemüse ist die Marzipankartoffel. Erfreulicher ist für die geneigten Ladies das Video von ein paar halbnackten Weihnachtsmännern, die mit ihren Glocken Jingle Bells klimpern. Was kriegt ein nackter Mann im Schnee? Schneeglöckchen. Witze gehen hin und her. Zwei Kerzen am Adventskranz unterhalten sich, sagt die erste. Willst du mit mir ausgehen? Sagt die zweite. Mach mich nicht an. Oder, na, du hast aber gestern geil getanzt am Glühweinstand. Getanzt? Ich hab versucht, nicht umzufallen. Höhepunkt zum vergangenen Fest war das Foto eines unglücklichen jungen Mannes. Darunter stand, Lars Christmas, 37, hört ständig seinen Namen im Radio. Meistens gibt's dafür einen Daumen hoch oder einen lachenden Smiley aus dem Emoji-Sortiment. Am besten den Emoji-Weihnachtsmann oder den winkenden Emoji-Schneemann. Bloß keinen eigenen Text, den müsste man sich ja erst noch überlegen. Und auch noch schreiben. Wenn er außerdem zu persönlich wird, lässt er sich nicht mehr teilen. Da wäre er ja nur einmal zu verwenden. Lohnt sich die Mühe, der Aufwand, die Arbeit. Gesehen, gelacht und geteilt. Mehr Botschaft ist nicht und wird nie wieder sein. Ein Kommen und Gehen, ein Hin und Her, ein Yin und Yang der Oberflächlichkeit. Selten taucht eine Fresse auf, ein Smiley, der keiner ist, sondern wie Angela Merkel die Mundwinkel hängen lässt. Was heißt, kenn ich schon. Sprache wird nicht mehr gebraucht, wir reden in Bildern, jederzeit smart per Phone. Darum starren wir pausenlos in unsere Handys. Ohne Handy geht das nicht, ohne Handy kann man sich kein Bild machen. Dabei könnten wir uns einfach in die Augen schauen und reden, in echt, wie früher, mit Mund auf und zu.
Baum loben.
Ich habe Angst vor Weihnachten, denn bei uns wird der Brauch des Baumlobens gepflegt. Der ist an sich nicht schlimm, sondern vielmehr einfach umzusetzen. Man lobt einen geschmückten Weihnachtsbaum und erhält dafür einen Schnaps. Üblich ist, dass so ein Baum erst kurz vor dem Heiligen Abend geschmückt wird, meistens am Vormittag des 24.12. Erst wenn das Schmücken abgeschlossen ist, kann ein Weihnachtsbaum gelobt werden. Vorher ist das nicht erlaubt, da fehlen ja noch Lichter, Kugeln und Lametta. Ich schmücke unser Bäumchen, bis Brenda mich mittags daran erinnert, dass ich unserem Nachbarn Joe noch die Brötchen bezahlen muss, die er mitgebracht hat. Außerdem soll ich bei Familie Zisch eine ausgeborgte Schüssel zurückgeben. Also schlappe ich über den Hof und klingle zunächst bei Joe. Er lässt mich herein und zeigt mir seinen Weihnachtsbaum. Der Baum ist riesengroß. Joe musste die Spitze abschneiden, sonst hätte er nicht in die Stube gepasst. Nun hat Joe ihn mit traditionsreichem, jahrzehntealtem Lametta behängt. Joe benutzt es alle Jahre wieder. Ich glaube, er bügelt es sogar. Oh, ein schöner Baum, sage ich, und Joe trinkt dafür einen Whisky mit mir. Ich bedanke mich und ziehe weiter zu Familie Zisch. Sie heißt eigentlich anders, aber sie zischt gern einen. Bei Familie Zisch steht der Weihnachtsbaum auf der Terrasse. Er steht seit einiger Zeit da und er steht etwas schief. Jetzt hat er Kugeln bekommen. Oh, ein schöner Baum, sage ich höflich, und wir trinken einen Schnaps. Weil Vater Zisch gern Eierlikör trinkt, trinken wir einen Eierlikör hinterher. Dabei versichere ich der Familie Zisch, wie gut es ist, dass ihr Baum draußen steht. Da müsse man ihn nicht oben abschneiden, wie es der Joe getan habe. Sein Baum hätte ja sonst gar nicht in seine Stube gepasst, höchstens mit einem Loch in der Decke. Das will sich Familie Zisch später unbedingt anschauen. Ich verabschiede mich und gehe pfeifend nach Hause, wo mich gleich in der Tür neben Brenda Joe empfängt. »Ich wollte auch den Baum loben«, sagt er. Ich treffe rechtzeitig ein, das Loben hat noch nicht begonnen. »Oh, ein schöner Baum«, sagt Joe eilig. Brenda kritisiert, »du musst wenigstens in die richtige Richtung gucken, Joe, also am besten dahin, wo der Baum steht.« Joe guckt schnell richtig und wir trinken einen Whisky. Joe entdeckt mein Weihnachtsbier. Wir kosten zwei Flaschen. Dann bricht Joe auf, er muss den Kartoffelsalat vorbereiten. Er humpelt über den Hof. Vor Joes Tür wartet Familie Zisch. Sie hat schon zweimal geklingelt, um den abgeschnittenen Riesenbaum anzugucken und zu loben. Joe bittet sie hinein. Alle trinken Whisky und Schnaps, als die Whiskyflasche leer ist. Dabei fällt ihnen ein, dass Joe noch gar nicht den fertig geschmückten Baum auf der Terrasse gesehen und gelobt hat. Eilig begleitet Joe die Familie Zisch auf die Terrasse. Der Baum wird gelobt mit allem, was dazugehört. Als der Eierlikör zur Neige geht, »Klötenköhm«, brüllt Joe, führt Joe die Familie Zisch zu Brenda und mir. Den Nachbarn soll auf keinen Fall unser Baum entgehen. »Oh, ein schöner Baum«, sagt Familie Zisch, und Vater Zisch grölt los, »Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum«, dafür gibt es gleich einen doppelten. Joe und Vater Zisch bleiben bei der ersten Zeile hängen, sie ist am wichtigsten. So dröhnt »O Tannenbaum, O Tannenbaum, O Tannenbaum« durch unsere Behausung. Der Baum wird immer schöner, so schön, dass er gleich mehrmals gelobt wird. Es ist Heiligabend, 17 Uhr. Die Nachbarn sitzen lärmend auf unserem Sofa. Joe schläft in all dem Krach immer wieder kurz ein. Vater Zisch trinkt Weihnachtsbier mit mir. Brenda und Mutter Zisch haben eine Flasche Rotwein geköpft. Joes Freundin trifft ein und spendiert eine Runde Underberg. Sie lobt den Baum, was mit einer Runde Schnaps honoriert wird. Danach hilft sie beim Wein. Es ist ein fröhliches Fest. O Tannenbaum, o Tannenbaum, o Tannenbaum. Das ist er, der Brauch des Baumlobens. Man bekommt Kopfschmerzen davon und manchmal fällt die Bescherung aus. Deshalb habe ich Angst davor. Aber tief in mir drin versteckt ist eine dunkle Seite und die freut sich drauf.
Thank you. ho, ho. Ho, ho, ho. Warum schreit er so? Das ist doch die leise Zeit. Da passt das nicht, dass er so schreit. Draußen vom Walde kommt er herein. Er macht komische Spuren. Er hat nur ein Bein. Das andere ist erfroren, genau wie seine Ohren. Er ist der Mann mit seltsamem Sack. Er trägt ihn nicht vorn, sondern Huckepack. Apfelnuss, Mandel und süße Korinth, alles das schenkt er dem artigen Kind. So viel Zeug, das wird sich rächen, da wird das Kindlein schrecklich brechen.
Im Knollenballett. Ach ja, stellt die Schwiegermutter am ersten Weihnachtsfeiertag fest, jetzt ist Weihnachten fast wieder vorbei. Brenda verdreht die Augen, denn sie findet, wir sind mittendrin. Vorhin haben wir 3 Haselnüsse für Aschenbrödel gesehen, gleich gehen wir zu einem Ballett ins Theater. Mit den besten Szenen aus vielen Balletten. Ein Best-of, Nussknacker und Schwanensee inklusive. Eine russische Truppe reist dafür extra in unsere Stadt. Sie ist bereits bei uns aufgetreten, was Brenda vergessen hat. Dieser Auftritt ist mir in Erinnerung geblieben, da die Musik zum Tanz nicht sauber durchlief, sondern sprang und hakte, wie auch die Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne. Wahrscheinlich hatten sie eine gebrannte CD mitgebracht, die im Theater-CD-Player nicht brav durchlief. Ich will keinen Ärger, also erinnere ich Brenda nicht daran. Es ist Weihnachten. Da ist man pausenlos lieb zueinander. Durch das viele Essen können wir uns kaum bewegen. Sämtliche Energie wird in die Verdauung geleitet. Niemand hat Kraft, sich zu streiten. »Ihr hättet den Weihnachtsbaum erst kurz vorher kaufen sollen«, kritisiert die Schwiegermutter, die ein paar Nadeln auf dem Teppich entdeckt hat. Bei ihr ist die Verdauung scheinbar schon abgeschlossen. Brenda verdreht die Augen. Mehr schafft sie noch nicht. Gleich wird die Schwiegermutter von ihrer Freundin Inge erzählen. Schon passiert es. Ihr müsst euch einen künstlichen Baum wie die Inge kaufen. Da ist es sauber. Der macht keinen Dreck. Mama, sagt Brenda so vorwurfsvoll, wie sie kann. Na, müsst ihr wissen, räumt die Schwiegermutter ein. Ich schaue auf die Uhr. Wir müssen los. Das Ballett wartet. Wir haben die Karten extra gekauft, weil die Schwiegermutter Ballett mag. Das ist unser Weihnachtsgeschenk für sie. Ach, wisst ihr was? Geht ohne mich, sagt die Schwiegermutter und blättert in der neuen Lisa. Ich bleib lieber daheim. Mama, entgegnet Brenda wieder so vorwurfsvoll, wie sie kann. Na gut, gibt sich die Schwiegermutter geschlagen. Wir ziehen unsere Jacken an. Die Schwiegermutter ist zuerst fertig. Gehen wir, fordert sie uns auf und läuft los. Mama, ruft Brenda ihr nach. Die Schwiegermutter weiß doch gar nicht, wo sie abbiegen muss. Brenda hetzt ihr hinterher und holt sie ein. Ich folge. Wir sind pünktlich im Theater. Die Schwiegermutter möchte etwas trinken und dann doch nicht. Ich wollte von Anfang an nichts. Nun nuckelt nur Brenda an einem warmen Sekt, bevor es dreimal klingelt. Die Plätze sind gut. 8. Reihe, das ist weit vorn. Ein paar Theaterbesucher sitzen schon und springen für uns auf. Wir kämpfen uns in die Mitte vor.
»Meine Freundin Maria würde gar nicht durch die Reihe passen«, kichert die Schwiegermutter, als wir sitzen. »Die läuft ganz krumm und hat so einen großen Busen.«
»Mama«, zischt Brenda, »das will der André gar nicht wissen.«
»Doch, doch«, widerspreche ich.
»Siehst du«, triumphiert die Schwiegermutter.
Sie sitzt zwischen Brenda und mir. Gleich beginnt das Ballett.
»Meine Freundin Inge würde sagen, da kannst du den Männern auf die Knolle gucken«,
raunt mir die Schwiegermutter zu. Ich weiß nicht, was sie meint. Als die Tänzer in ihren engen weißen Balletthosen auf die Bühne trippeln, verstehe ich sie und die Inge.
»Ja, und die Inge würde sagen, der hat eine große Knolle und der hat eine kleine«,
tuschelt die Schwiegermutter und deutet nach vorn. Und das ausgerechnet beim Nussknacker. Ich sage nichts.
»Im Sommer im Schwimmbad gucken wir den Männern auch auf die Knolle«, redet die Schwiegermutter weiter.
Zum Glück hat Brenda nichts gehört, sonst hätte sie sie wieder mit »Mama« ermahnt, aber diesmal in Großbuchstaben. Ich habe genug von den Knollen und schaue nicht mehr zur Bühne. Als der Tanz der kleinen Schwäne aus Schwanensee dran ist, bin ich wieder dabei und bewundere die Tänzerin. Es ist einer der wenigen knollenfreien Momente an diesem frühen Abend. Auf dem Nachhauseweg hat die Schwiegermutter ein weihnachtliches Glänzen in den Augen.
»Na, Mama, wie hat es dir gefallen?«, fragt Brenda.
»Ach, ich kenn das ja, Kind, ich kenn das ja«,
antwortet die Schwiegermutter und lässt offen, was genau sie meint. Das Theater, die Musik, das Ballett, die Knollen oder das Weihnachtsfest.
Thank you. Sie hörten Auweia Weihnachten. Ziemlich nikolausige Geschichten aus dem gleichnamigen Buch von André Kudanatsch. Gelesen vom Autor. Musik Andreas Groß. Sprachaufnahmen Hendrik Gundlach. Musikaufnahmen und Mix Andreas Groß. Produktion Salia Verlag 2019.
So, und jetzt ist Bescherung. Andreas, fröhliche Weihnachten. Bitteschön.
Dankeschön. Fröhliche Weihnachten. Ich habe auch was für dich.
Danke, das haben wir nicht. Ah, so, schön. Fast durcheinander. Sieht sich sehr ähnlich, ne?
Ja, komischerweise.
Das könnte ein Konfektkasten sein. Wow,
ein Buch. Ein Hörbuch.
Eine CD. Ich habe eine CD. Wow.
Juhu, André Kudanatsch.
Auweia Weihnachten. Toll. Oh, jetzt ist mir gleich runtergefahren. Entschuldigung. Ja, Andreas, frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.